Herzlich willkommen zur vierten Telefonkonferenz im Bundesprogramm Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung zum Thema Anregungen zur Konzeptionsentwicklung. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Frau Julia Günster.
Guten Tag, im Namen der Servicestelle Kita Einstieg begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer vierten Telefonkonferenz zum Thema Anregungen zur Konzeptionsentwicklung. Mein Name ist Julia Günster. Von der Servicestelle zugeschaltet sind neben mir Nancy Ehlert und Tobias Wandrei.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wir freuen uns, dass Herr Eilert-Schwarz heute als Referent dabei ist. Er ist Projektkoordinator im Forschungs- und Entwicklungsprojekt Kompetenzpotenzial an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Herzlich willkommen, Herr Eilert-Schwarz.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Dann freuen wir uns im Anschluss an den Vortrag von Herrn Eilert-Schwarz auf den Herrn Klemm vom Kita-Einstieg-Vorhaben in Meißen. Herr Klemm wird uns im Praxisimpuls vom Weg zur Konzeption seines Landkreises berichten. Herzlich willkommen, Herr Klemm.
Ja, guten Tag, ich begrüße Sie auch.
Sowohl nach dem Vortrag von Herrn Eilert-Schwarz als auch nach dem Praxisimpuls von Herrn Klemm haben Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und von Ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Dann steigen wir also ein ins Thema Konzeption im Bundesprogramm Kita-Einstieg. Dazu würde ich jetzt die Folie weiterklicken, was jetzt auch klappt. Die Konzeption ist ja im Bundesprogramm das zentrale Steuerungs- und Koordinationsinstrument, das den Rahmen für Ihre Projektumsetzung vor Ort bildet. Festgehalten wird daran, in welchem Rahmen die Angebote für den Kita-Einstieg entwickelt und erprobt werden und wie die Integration von Kindern in das Regelangebot begünstigt werden kann. Außerdem werden die Werte, Handlungsweisen und Qualitätsansprüche an Ihre Arbeit vor Ort festgehalten. Damit ist die Konzeption also ein effektives Hilfsmittel für einen kontinuierlichen Lernprozess in der Praxis. Wie geht es im Bundesprogramm jetzt weiter mit den Konzeptionen? Für das erste Halbjahr 2019 ist geplant, dass die Servicestelle stichprobenhaft schaut, an welchem Punkt die Vorhaben bei der Konzeptionserarbeitung stehen und welche Bedarf es an Unterstützung für die weitere Programmlaufzeit gibt. Fertiggestellt werden sollten die Konzeptionen dann bis zum Ende der Programmlaufzeit. Unsere Empfehlung ist, schon frühzeitig mit den ersten Schritten zu beginnen, um mehr Zeit zu haben für die gemeinsame Erarbeitung. Ich übergebe dann jetzt das Wort an den Herrn Eilert-Schwarz und seinen Vortrag.
Ja, vielen Dank, Frau Günster. Zwei, drei Worte vielleicht vorab. Ich bin von Haus aus Erzieher, studierter Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und arbeite seit einigen Jahren, in meinem Alter kann man schon bald von Jahrzehnten sprechen, mit Erzieherinnen und Erziehern und Fachkräften aus Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, ja, unter anderem auch zur Konzeptionsentwicklung, zur Partizipation, zur Sozialraumarbeit, also Themen, die Sie auch beschäftigen im Rahmen von Bedarfsanalysen und Ähnlichem. Und dabei eben auch, was folgt aus solchen Bedarfsanalysen, aus solchen Erhebungen in Form von Konzeption. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf und habe gemeinsam mit der Servicestelle ein paar Folien vorbereitet. Wir hoffen, dass das auch alles so das trifft, was Sie interessiert. So eine Telefonkonferenz ist ja ein bisschen ein seltsames, in Anführungsstrichen, Instrument, weil man sich nicht sieht. Ich sehe also auch Ihre Gesichter nicht, weiß nicht, ob ich eher in fragende oder eher in lächelnde Gesichter blicken würde, wenn ich Sie sehen würde. Und es gibt erst nach meinem Vortrag die Möglichkeit, auch Verständnisfragen zu stellen. Deshalb der Wunsch oder die Bitte, Sie sehen unten rechts die Foliennummern eingeblendet. Wenn es Verständnisfragen gibt oder Rückfragen, dass Sie vielleicht auch nochmal aufschreiben, sich auf einem kleinen Zettel, den Sie sich neben den Bildschirm legen, auf welcher Folie das war, zu dem Sie nochmal eine Frage haben. Falls ich es nicht gleich aus dem Kopf weiß, dann helfen Sie mir dabei, mich zu orientieren. Und die zweite Vorbemerkung, Sie haben auch schon auf den Folien, die Frau Günster gerade präsentiert hat, gesehen, die sind ziemlich ausformuliert. Sonst sind ja Präsentationen häufig eher so stichwortartig formuliert. Dadurch, dass die Präsentation Ihnen aber hinterher auch zur Verfügung gestellt wird und Sie die vielleicht auch im Team nutzen wollen, haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Folien relativ ausführlich formulieren, sodass sie auch ein bisschen selbsterklärend sind. Das ist dann immer die Herausforderung, liest man die Folien ganz eins zu eins vor, wo ergänzt man und so weiter. Aber lassen Sie sich da nicht erschrecken. Ich hoffe, dass wir das ganz gut und interessant hinkriegen, dass ich auch ein bisschen was zu den Folien noch sage. Und dennoch, das Wesentliche steht eigentlich immer schon drauf. Ja, ich habe mich entschieden, mit einem Zitat in diesen ungefähr halbstündigen Input einzusteigen. Anschließend können Sie dann ja Fragen stellen oder von Ihren Erfahrungen berichten. Nämlich, wer keine Ziele hat, muss sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Das kennen Sie aus dem eigenen Leben, egal ob jetzt Navi oder Ihre Lebensziele oder Ähnliches, aber natürlich auch aus der pädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien, dass es immer darum geht, sich vorher auch zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin, mit der kleinen Veranstaltung, die ich durchführe, mit dem Infozettel, den ich mache, aber natürlich auch mit größeren Vorhaben. Oft im Rahmen der Berufspraxis bekommt man auch so ein gesundes Bauchgefühl und kann auch viele Dinge ad hoc entwickeln und ad hoc lösen. Und dennoch ist es gut, sich auch immer wieder zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin und warum. Und darum geht es bei der Konzeptentwicklung. Moment. Ich hoffe, Sie sehen dieselbe Folie wie ich, weil ich gerade nochmal dieselben gesehen habe, die uns Frau Günster gerade schon präsentiert hat. Ich bin jetzt bei der Gliederungsfolie. Ich möchte Ihnen etwas nach einer kurzen Einleitung sagen zu Grundlagen einer Konzeption. Ich möchte Ihnen etwas zu Zielen und einem Zielsystem sagen, das ich Ihnen gern vorstellen möchte, das das ganze Thema Konzeption auch nochmal ein bisschen greifbarer macht. Ich möchte Ihnen etwas zur Definition und Beschreibung von Zielen vermitteln. Und ich möchte Ihnen gern abschließend ein paar Hinweise geben zum Thema Überprüfung und Fortschreibung von Konzeptionen. Also was macht man eigentlich, wenn man mal so eine Konzeption erstellt hat? Also einleitend kann man sagen, eine Konzeption ist eigentlich die grundlegende oder umfasst die grundlegende Planung der Arbeit. In Ihrem Fall jetzt ganz konkret, weil Sie ja ein Stück weit auch verpflichtet sind und die Vorgabe haben, eine Konzeption zu erstellen, dieses Vorhabens, aber auch, wenn Sie es auf andere berufliche oder inhaltliche Belange übertragen, dann eben Ihrer Vorhaben. Sie erstellen eine Konzeption für einzelne Veranstaltungen mit Eltern oder Veranstaltungen in Sozialräumen. Sie erstellen sich eine Konzeption für sozusagen eine ganz abgeschwächte Konzeption in Form von Tagesordnungen für Ihre Sitzungen und so weiter. Sie planen also auf der Basis der Bedürfnisse, inhaltliche Art, thematische Art und so weiter, planen Sie kleine Vorhaben, alltägliche Vorhaben, aber eben auch größere, wie dieses hier. Es geht darum, in Konzeptionen möglichst sachhaltige und differenzierte Beschreibungen der Umstände, auf denen sozusagen das Konzept beruht, die Konzeption beruht, zu erstellen. In diesem Fall sind das die Lebensbedingungen, Lebensentwürfe und Lebensstile der Familien, mit denen es die beteiligten Einrichtungen und Sozialräume zu tun haben. Das heißt, es geht darum, sich genauer zu überlegen, welche Zielgruppen haben wir eigentlich oder welche Bedarfe haben eigentlich unsere Zielgruppen. Es gibt ja Schwerpunktthemen im Rahmen des Gesamtvorhabens. Aber es muss ja nicht sein, dass alle Betroffenen genau dieselben Themen verbinden. Das heißt, sie müssen sich mit den Lebensbedingungen, Lebensentwürfen vor Ort auseinandersetzen. Und das bedeutet auch, es geht darum, sich mit relevanten fachlichen Rahmenentwürfen, dazu gehören auch rechtliche Rahmenbedingungen, auseinanderzusetzen und sich sozusagen auf der einen Seite die Grundlage anzuschauen, der Menschen, mit denen ich es zu tun habe, und dann aber eben auch die fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen anzuschauen und auf dieser Basis dann weiterzuarbeiten. Und es geht dann auf dieser Basis darum, Zielsetzungen zu begründen und so zu formulieren, dass man sie auch überprüfen kann, die Zielerreichung. Und da komme ich ja nachher auch nochmal dazu zum Thema Ziele, dass man sie eben auch entsprechend formuliert auf einer möglichst konkreten Ebene, damit ich auch hinterher überprüfen kann, mit welchen Handlungen kann ich die erreichen und habe ich sie dann auch erreicht. Wenn man Konzeption hört, dann denkt man erstmal, oh, was für ein trockener Stoff vielleicht oder das ist etwas ganz Trockenes, aber eigentlich sind Konzeptionen sehr greifbar und sehr lebendig, denn sie basieren eben auf der Situation vor Ort und auf den tatsächlichen praktischen Bedingungen, die man vorfindet. Sie sind kein trockenes schriftliches Konstrukt und das ist auch gerade hier in diesem Vorhaben wichtig, dass es darum geht, wirklich konkrete Konzepte zu entwickeln und nicht nur theoretische Konzepte oder Konzeptionen, die jetzt fachlich total viele tolle Begriffe enthalten, aber die irgendwie nicht in der Praxis mit Leben gefüllt werden können. Das heißt, es geht darum, die konkreten Lebenswelten und Sozialräume von Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu erfassen. Und auf diese spezifisch hin Dinge zu benennen. Es geht nicht darum, allgemein im Sinne von man sollte, man könnte Dinge, die wünschenswert sind und von denen man vielleicht auch weiß, auch das hört jetzt irgendwie der Chef gerne, der Geldgeber gerne oder sonst irgendjemand Vorgesetztes gerne, sondern es geht darum, das zu beschreiben, was ist und das auch gerne in Anführungsstrichen bunt und lebendig, damit man sich vorstellen kann, wie ist denn die Lebenswelt tatsächlich konkret, um was geht es denn da? Und um das zu können, bedarf es einer differenzierten Situationsanalyse, das heißt, ich muss mir eben anschauen, wie ist denn die Lage vor Ort, welche Familien leben bei uns, wie viele Kinder gibt es, wie viele Personen mit Fluchterfahrungen zum Beispiel, wie viele Kinder unter 3, wie viele über 3 und so weiter. Und viele von ihnen sind ja da auch schon sehr gut entweder selbst involviert oder in Vernetzung mit den entsprechenden Jugendhilfeträgern vor Ort, die häufig ja genau solche statistischen Daten auch vorhalten, die man dann eventuell noch ein bisschen runterbrechen muss auf die Situation vor Ort. Konzeptionen können dann also die Lebenswirklichkeit der Zielgruppen schon ein Stück weit eingrenzen. Die Zahlen, die man in Sozialraumanalysen oder Situationsanalysen bekommt, wenn man sich nur solche nackten Zahlen anschaut, die reichen aber häufig noch nicht aus. Das heißt, es geht auch darum, dass die beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen genauer anschauen, was bedeutet das denn konkret für die Familien, mit denen wir es zu tun haben. Allein die Zahl, dass es so und so viele Kinder unter 3 gibt, sagt ja noch nichts darüber aus, ob die jetzt einen hohen oder niedrigen Betreuungsbedarf haben, ob die einen hohen oder niedrigen Hilfebedarf haben, wo dieser Hilfebedarf liegt und so weiter. Das heißt, Konzeptionen wie die, mit denen Sie es zu tun haben, müssen dann auch nochmal genauer überprüft werden, genauer eben mit der Lebenswirklichkeit verglichen werden und dann müssen auch Beispiele genannt werden, um was geht es denn bei uns konkret. Das heißt, es bedarf einer Problem- und Aufgabendefinition. Aus dem breiten Spektrum von Themenstellungen müssen die herausgepickt werden, die wirklich relevant sind. Also nicht alles hineinschreiben, was irgendwie wünschenswert ist, dann übernimmt man sich auch, sondern das, was tatsächlich relevant ist für die Familien, für die Situation vor Ort. Das hilft häufig schon mal, um Konzeptionen auch ein Stück weit für sich greifbarer zu machen und zu fassen und auch, ich sag mal, die Angst in Anführungsstrichen vor den Konzeptionen ein Stück weit zu vergessen, weil es eben um Dinge geht, die man auch schaffen kann, um Dinge, die tatsächlich vor Ort relevant sind. Aber man darf natürlich nicht nur das reinschreiben oder das sehen, was man selber gerade interessant findet, sondern man muss an der Stelle einen offenen Blick haben für diese Probleme und Aufgaben und Themenstellungen, die vor Ort bestehen und da hilft die Arbeit in multiprofessionellen Teams einfach sehr, dass sie sich im Team austauschen, dass sie vielleicht auch einrichtungsübergreifend zusammenarbeiten und sich überlegen, was sind eigentlich die Themen, die vor Ort relevant sind. Und natürlich auch, ich bin ein großer Freund von Partizipation, sofern Sie die Möglichkeit haben, auch sehr umfangreich die Betroffenen mit einbeziehen. Das kann von den Kindern selber über die Eltern, über sonst stellvertretende Formen, dass man sagt, also man macht eine Zusammenkunft von Elternbeiräten oder ähnliches, Elternvertreterinnen und Vertretern, sodass man also Formen findet, wie man auch die Betroffenen mit einbezieht. Die Zielsetzungen in Konzeptionen sollten möglichst konkret sein. Da komme ich nachher auch nochmal dazu. Das heißt, es geht darum, sich Handlungsziele zu wählen und nicht auf einer Ebene stehen zu bleiben, wie wir müssen dringend etwas tun gegen dies, das oder jenes oder für dies, das oder jenes, das noch sehr allgemein gehalten ist, sondern möglichst auf einer konkreten Ebene. Und sofern es möglich ist, dann sollten die Ziele operationalisiert werden. Operationalisiert heißt, dass sie beobachtbar sind. Also Ziele so zu formulieren, dass man sagt, als Beispiel, wir möchten gerne mit unseren Informationsveranstaltungen mindestens, ich sage mal, 60% der Eltern erreichen. Wir wissen, bisher erreichen wir 40% der Eltern. Und wir wollen unsere Elternarbeit so verändern, dass wir bis 2020 60% Teilnahmequote haben. Oder wir wollen, dass so und so viele Familien diese Infoveranstaltung nutzen. Sodass klar ist, ich habe das Ganze auch messbar und überprüfbar formuliert. Na, also konkret auf einer Handlungsebene, beobachtbar und so auch, dass ich es überprüfen kann. Nur wenn ich solche Formulierungen habe, die ich überprüfen kann, dann kann ich sie nämlich auch evaluieren. Das Evaluieren kennen Sie auch, den Begriff heißt eben überprüfen, inwieweit ich meine Ziele, die ich mir gesteckt habe, auch erreiche. Durch eigene Beobachtungen, durch Befragungen, durch eine Veränderung, also durch die Messung von Veränderungen, die in einem gewissen Zeitraum eingetreten sind und so weiter. Das heißt, in Konzeption sollte auch festgehalten werden, wie der Erfolg, die Wirksamkeit und die Qualität der verschiedenen Maßnahmen überprüft werden kann. Sie sollten in Ihrer Konzeption auch festlegen, wann und wie überprüfen Sie eigentlich, ob Sie die Dinge vielleicht schon erreicht haben, ob es ganz andere Bedürfnisse gibt und Sie eigentlich das, was Sie machen, in Anführungsstrichen unnötig machen, weil es vielleicht Ihre vorherigen Maßnahmen schon so gut waren, dass Sie die Bedürfnisse schon erfüllt haben oder ob Sie an irgendeiner Stelle gegensteuern müssen. Und Sie sollten Schritte zur Zielerreichung enthalten, also kleinere Teilschritte, das heißt pädagogische Handlungsformen und Methoden mitbenennen, die Sie einsetzen wollen, sodass Sie wissen, also ich möchte gerne mein Hauptziel, mein Leitziel erreichen durch folgende Mittler und Handlungsziele. Da kommen wir gleich dazu, wie gesagt. Wichtig ist, dass Sie die entsprechenden Ressourcen auch mitbedenken im Rahmen von Konzeptionen, dass Sie also nicht eine Konzeption aufstellen, in der Sie sich Ziele setzen, die nicht abgeglichen sind mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Dass Sie also zum Beispiel vergessen, mit einzuplanen, haben Sie denn für diese tollen Ideen und Methoden und Handlungsziele, die Sie haben, überhaupt die entsprechenden Räume, das Personal, die Sachmittel und so weiter. Und das heißt, sich eben auch im Rahmen von einer Konzeptionserstellung, und das geht oft relativ schnell, weil man das so in petto hat oder im Kopf hat oder mit im Dialog mit der Leitung entsprechend sich anschauen kann, sich auch damit beschäftigen, welche Infrastruktur haben wir eigentlich, welche Möglichkeiten, unsere Konzepte umzusetzen, gibt es denn eigentlich. Und eine Konzeption muss natürlich einen Zeitplan enthalten mit entsprechenden Meilensteinen. Das ist, denke ich, ganz logisch. Wichtig ist, das habe ich vorhin schon beim Thema die Betroffenen beteiligen, dass Sie auch die Beteiligten und die zu beteiligenden Instanzen und Gremien mit aufführen und dass sie eben auch mit aufführen in ihrer Konzeption, wenn sie mit Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, welche Erwartungen gibt es an wen? Das heißt, wenn Sie eine Konzeption erstellen, in der Sie mit einer Beratungsstelle zusammenarbeiten oder mit einer Schule oder mit einem Amt oder mehrere Einrichtungen arbeiten zusammen, dass Sie dann auch überlegen, wer ist für die Umsetzung welches Bausteins zuständig, welche Verantwortlichkeiten gibt es und auch da möglichst schon konkret werden, damit Sie nicht hinterher sagen, unsere Konzeption war zwar gut, die Umsetzung scheiterte aber daran, dass sie irgendwie alle dachten, ja, das macht jemand anderes. Also auch da Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten möglichst konkret festlegen. Ich weiß, dass das teilweise schwierig ist, aber da auch zu schauen, wer macht was, mit wem, bis wann, kann durchaus das sein, was nachher der Konzeption den entscheidenden Kick gibt, weil dann auch alle dahinter stehen, hinter den Aufgaben, die sie übernehmen und man das entsprechend abgestimmt dann auch in einer Konzeption gut festhalten kann. Und wichtig ist, wenn es neue Bedarfslagen gibt, die entweder durch die Konzeption selber entstehen, also dass sie ein Thema anstoßen und dann merken im Rahmen der Umsetzung, oh, dadurch entsteht zum Beispiel ein neuer Beratungsbedarf oder dadurch entsteht zum Beispiel ein neuer Bedarf an Ausweitung von Betreuungszeiten oder an Vernetzung unter Eltern oder an irgendwelchen Kursen oder Ähnlichem, dann ist auch da wichtig, dass diese strukturellen und organisatorischen Veränderungen zu berücksichtigen sind. Das heißt, es kann sein, Sie haben sich in Ihrer Konzeption ein Ziel gesetzt und Sie merken ganz zu Beginn schon, zum Beispiel im Rahmen einer Auftaktveranstaltung, oh, da gibt es im Nachgang dieser Auftaktveranstaltung schon eine Initiative, die einen Teil dieser mal gesetzten Teilziele oder Ziele bereits irgendwie anteilig mit erfüllt, dann müssen Sie natürlich auch Ihre Konzeption im Verlauf Ihrer Arbeit eben anpassen und entsprechend dann die Bewertung von Zielen und Teilzielen neu fassen, dass Sie eben sagen, ja, da hat sich ein Teil schon erledigt, dafür schauen wir, welche anderen Ziele wir umsetzen können mit unseren Ressourcen, die wir ja zur Verfügung haben. Ich komme zum nächsten Punkt, das Thema Ziele und Zielhierarchie, Zielsystem. Wir sprechen gerne von einer Zielhierarchie, weil die Ziele sozusagen aufeinander aufbauen und es neben einem Oberziel oder Globalziel, Richtziel, Grundsatzziel kann man sagen, eben dann immer konkreter werdende Mittlerziele und Handlungsziele gibt. Das Leitziel, das ist das oberste, wenn man sich das so wie so eine Pyramide auch vorstellt. Das ist sehr eng an das Thema angelehnt. In diesem Fall eben zum Beispiel an das Projektthema, das entsprechend über Ihrem Projekt auch steht. Sie haben dann den höchsten Abstraktionsgrad und geben die grobe Tendenz an. Das heißt, da geht es noch nicht so darum, dass man dieses Leitziel 1:1 auch überprüfen kann, weil man eben die Erreichung von Mittler- und Handlungszielen dann als Richtwert nimmt, dass man sich diesem Leitziel angenähert hat. Das kann also noch relativ allgemein gehalten sein. Mittlerziele oder man kann auch von Rahmenzielen oder Grobzielen sprechen, die konkretisieren die entwickelten Leitziele zu Teilzielen. Diese Mittlerziele charakterisieren also die Inhalte des Leitziels. Das heißt, es wird einfach heruntergebrochen, welche kleineren Schritte, Ziele sind Meilensteine, sind wichtig, welche gehören alle zu meinem Leitziel und wie kann ich sozusagen da auf einer etwas konkreteren Ebene beschreiben, was ich machen muss, damit mein Leitziel erreicht wird, in welchen Teilzielen kann ich das erreichen. Hier werden also Ergebnisse und Wirkungen beschrieben, die am Ende erreicht sein sollen. Und diese Ergebnisse und Wirkungen kann man dann auch überprüfen und eben evaluieren. Das Leitziel ist oft so abstrakt, dass man es nicht 1:1 überprüfen kann. Die Erreichung der Mittlerziele sollten überprüfbar sein. die Handlungsziele, da kann man auch Ergebnisziele sagen, weil die eben sehr gut greifbar sind, machen wiederum die Mittlerziele greifbar. Sie sind konkret, auch beobachtbar, haben einen niedrigen Abstraktionsgrad und beschreiben Merkmale, durch die erkennbar wird, wie die Mittlerziele zu erreichen sind. Zwei Anmerkungen dazu noch. Es gibt in Bereichen, wo man auch gesetzliche Vorgaben hat, aber eben auch sowas wie förderpolitische Vorgaben, wie hier in Ihrem Projekt, gibt es selbstgesetzte Ziele und fremdgesetzte Ziele. Es gibt ja im Projekt bestimmte Ziele, die zugrunde liegen, die auch erreicht werden sollen. Und da müssen Sie auch in der Konzeption dann darstellen, dass es eben vielleicht auch nochmal selbstgesetzte Ziele gibt, die diese ergänzen, die zum Beispiel aufgrund der Situation in Ihrer Einrichtung oder auch des spezifischen Einrichtungskonzeptes gesetzt worden sind. Und man darf nicht verwechseln, Handlungsziele sind zwar sehr konkret, aber sie sind nicht die Methoden, mit denen die Ziele erreicht werden sollen. Anhand eines Beispiels wird das vielleicht gleich noch ein bisschen deutlicher. Das heißt, wenn ich jetzt diese Ziele beschreibe und definiere, also wir sprechen eben von Leitzielen, Mittlerzielen und Handlungszielen, dann werden diese drei Zielebenen eher exemplarisch und knapp gesammelt. Das geht auch sehr gut, wenn man das eben in Teams macht und gemeinsam auch erarbeitet. Und dann gibt es eben übergeordnete Leitziele, das kann manchmal auch nur ein einziges sein. Und das ist jetzt, da komme ich jetzt zu den gerade angekündigten Beispielen, das könnte in Ihrer Initiative sein, Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung fühlen sich in unserer Einrichtung wohl. Wäre so ein erstes Leitziel. Und dann kann man sagen, woran macht man das fest, dass Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung sich in der Einrichtung wohlfühlen. Und da wäre jetzt zum Beispiel ein mögliches Mittlerziel. Zu jedem Leitziel werden eben 2 bis 6 Mittlerziele formuliert. Wäre ein mögliches Mittlerziel, Familien mit Fluchterfahrung werden bei uns in der Einrichtung willkommen geheißen. Das ist erstmal noch so mittelabstrakt, weil was heißt denn willkommen heißen? Das sagt erstmal noch nicht so viel aus, aber es bedeutet, wir wollen in unserer Einrichtung eine Willkommenskultur schaffen, die einer von vielen Bausteinen sein kann zur Erreichung des Leitziels. Familien mit Fluchterfahrung fühlen sich in unserer Einrichtung wohl. Na, also das Willkommen heißen alleine reicht nicht aus, sondern das ist sozusagen ein Teilschritt unter dem Leitziel Wohlfühlen von Familien mit Fluchterfahrung. Und diese Mittlerziele werden dann wiederum in konkrete Handlungsziele untergliedert. Und damit sich Familien mit Fluchterfahrung in der Einrichtung wohlfühlen und willkommen heißen fühlen, da wären dann zum Beispiel Mittlerziele, alle Informationen zu unserer Einrichtung sind in unterschiedlichen Sprachen verfügbar. Es gibt ein Paten- und Patinnensystem, das heißt, Familien aus anderen Kulturkreisen, die neu in die Einrichtung kommen, denen wird eine Patin oder ein Pate, die ebenfalls aus einem anderen Kulturkreis kommt, zur Seite gestellt, die so unterstützt beim Ankommen und hilft, in der Einrichtung Fuß zu fassen, die Regeln der Einrichtung, die Wünsche, aber auch die Möglichkeiten, die die Einrichtungen bieten, zu verstehen und so weiter. Und ein weiteres mögliches Mittlerziel wäre, zum 14-tägigen Elterncafé werden neue Mütter und Väter gezielt durch die Paten eingeladen. Also da gibt es nochmal eine gesonderte Ansprache von neuen Müttern und Vätern mit Fluchterfahrung, die eben zu dem Elterncafé gesondert eingeladen werden. Das ist jetzt noch nicht die Methode, ne? Also wie das Patensystem zum Beispiel aufgebaut wird, ob das zugelost wird, ob das nur Paten sind aus demselben Kulturkreis oder ob da auch unterschiedliche, also Menschen mit Migrationserfahrung aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen miteinander in Kontakt gehen, welche Sprachen die Informationsmaterialien umfassen, wie die Einladung 14-tägig funktioniert, das ist da nicht beschrieben. Das wäre die konkrete Methode. Das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten, damit man hinterher dann auch sagen kann, ja, das eine hat nicht funktioniert. Also zum 14-tägigen Elterncafé werden neue Mütter und Väter gezielt durch ihre Paten eingeladen. Wenn es da heißt, zum Beispiel, die Paten geben einen Flyer weiter oder einen Informationszettel weiter und man merkt, das bringt überhaupt nicht so viel, wie wir uns das gewünscht haben, weil vielleicht der Zettel nicht verstanden wird oder was auch immer, dann überlegt man, was gibt es noch für Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Das wäre dann die mündliche Ansprache, das wäre vielleicht ein direktes Zugehen in der Abholsituation, das wäre ein gemeinsam gestaltetes Plakat, das wäre eine Überarbeitung dieses schriftlichen Papiers und so weiter. Aber das wäre dann das methodische Vorgehen, das sollte getrennt werden von der Zielerreichung. Das Ganze sieht dann, wenn man es als Bild betrachten möchte, so aus. Es gibt ein großes Leitziel, dem untergeordnet mehrere Mittlerziele und jedem Mittlerziel wieder untergeordnet mehrere Handlungsziele. Das sind dann eben 1, 2, 3, können auch 4, 5, 6 sein. Nehmen Sie das Bild nicht zu wörtlich, es soll einfach nur nochmal verdeutlichen, was damit gemeint ist. Und alle Mittlerziele hängen mit dem Leitziel zusammen und natürlich miteinander, denn sie dienen der Erreichung des Leitziels. Die Handlungsziele können dann auch für sich separat stehen, weil es sind eben sehr konkrete, kleinere Maßnahmen. Ich komme zu den letzten beiden Folien und meinen letzten ungefähr knapp 5 Minuten. Wenn Sie eine Konzeption erstellt haben, Sie haben ja eine sehr schöne Gliederung auch bekommen oder auch Handreichungen dazu schon bekommen. Und wenn Sie die Konzeption erstellt haben, dann geht es darum, natürlich die Maßnahmen, die man sich überlegt hat, dann auch zu kontrollieren. Genau. Und da können ein paar Leitfragen ganz hilfreich sein, mit denen man diese Überprüfung der Zielerreichung dann auch nochmal kontrollieren kann. Das heißt, wenn Sie bei der Umsetzung der Konzeption sind, dann überprüfen Sie und stellen Sie sich regelmäßig die Frage, ob die Maßnahmen tatsächlich der Behebung der festgestellten Defizite dienen und der Berücksichtigung der vereinbarten Zielsetzungen. Das heißt, Sie führen Ihre Konzeption durch oder die Maßnahmen, die darin beschrieben sind, und vielleicht merken Sie dann irgendwie, es tut sich aber nichts in Bezug auf die Bedürfnisse oder Bedarfe der Betroffenen oder der Defizite, die Sie festgestellt haben. Dann müssten Sie eben gegensteuern und Ihre Zielsetzungen entsprechend überprüfen. Dann kann es sein, dass sich auch Dinge ändern. Während der Konzeptionserstellung haben Sie vielleicht noch andere Rahmenbedingungen gehabt. Das heißt, Sie müssen auch während Sie die Konzeption umsetzen, immer wieder überprüfen, ob Sie diese Maßnahmen finanziell, personell, politisch und so weiter durchsetzen können und ob Sie auch mittelfristig zumindest wirken können. Das heißt, es kann ja auch sein, es gibt einen personellen Wechsel oder es gibt finanzielle Einbußen. Wir haben es häufig in so mittelfristigen Projekten, dass es auch politische Veränderungen auf kommunaler Ebene zum Beispiel gibt und dann steht die Politik irgendwie den Maßnahmen plötzlich wohlwollender gegenüber oder kritischer, und das beeinflusst natürlich dann auch die Umsetzung der Konzeption. Werden die Maßnahmen überhaupt umgesetzt und auch von der Zielgruppe angenommen? Das heißt, Sie führen ja in der Regel diese Maßnahmen nicht persönlich alle durch, sondern Sie müssen regelmäßig mit den Teams auch in einem Austausch sein. Wer hat was übernommen oder welche Themen haben wir uns gesetzt, wie sieht da der Umsetzungsstand aus und inwieweit wird das von der Zielgruppe auch angenommen? Oder ist das eher so, ja, wir machen das, aber es kommt niemand, aber wir müssen es ja machen, weil es in der Konzeption steht. Dann muss es natürlich auch angepasst werden und sich gefragt werden, warum nimmt es die Zielgruppe nicht an? Bedarfe können sich ändern, wenn Sie an 2013, 2014 denken, vor der großen Fluchtbewegung, und dann die Jahre 2015, 2016 wieder nehmen und dann die Jetztzeit 17, 18, dann gibt es teilweise Entwicklungen egal ob lokal, überregional oder global, die Bedarfe relativ schnell verändern können und solche Konzeptionen, die dann auch eine Laufzeit haben von 1,5, 2, 3, 4 oder noch deutlich längerer Zeit, da können sich Bedarfe natürlich auch während dieser Laufzeit verändern. Gibt es also neue, eventuell nicht planbare oder auch übersehene Problemlagen, auf die man reagieren muss? Setzen Sie also die Konzeption nicht als in Stein gemeißelt und sagen, das ist jetzt unsere Konzeption und das setzen wir auf Teufel komm raus um, weil wir haben es ja mal so aufgeschrieben, sondern überprüfen Sie immer wieder, welche Anpassungen und Korrekturen notwendig sind, damit die Aufgaben auch effizient wahrgenommen werden können. Vielleicht gibt es auch neue fachliche Erkenntnisse, Methoden und so weiter, die einfließen können in eine Konzeption, sodass Sie auch da jeweils immer schauen können, vielleicht haben sich auch pädagogische, fachliche Standards geändert oder es gibt neue Ideen, Anregungen für die Arbeit, an die man bei der Konzeptionserstellung noch gar nicht gedacht hat. Muss das Angebot also umstrukturiert werden und immer wieder sich fragen, hat die Konzeption den gewünschten Erfolg. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Kontakt suchen wollen, dann finden Sie in der Präsentation auch nochmal meine Kontaktdaten. Und jetzt, glaube ich, ja, haben wir Zeit, Fragen zu stellen.
Genau, vielen Dank, Herr Eilert-Schwarz. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können jetzt Ihre Fragen zum Vortrag stellen. Eine weitere allgemeine Fragerunde machen wir dann auch nochmal im Anschluss an den Praxisimpuls. Wie Sie sich einwählen können, um Fragen zu stellen, erklärt Ihnen jetzt Frau Belder.
Vielen Dank, Frau Günster. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben nun die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tastenkombination 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Wenn Sie die Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern ein zweites Mal. Drücken Sie bitte jetzt 9 und Stern, um Ihre Frage zu stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, drücken Sie bitte jetzt 9 und Stern, um Ihre Frage anzuzeigen. Und die erste Frage kommt von Frau Michaela Borynia. Bitte stellen Sie jetzt Ihre Frage. Frau Borynia? Hallo? Wir können Sie leider nicht hören.
Können Sie mich hören?
Ja, jetzt. Mein
Name
jetzt,
ist wunderbar. Rühan.
Oh, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte.
Wir haben grundsätzlich eine Frage, jetzt gar nicht inhaltlicher Art zu der Präsentation, sondern uns beschäftigt schon die Frage, welche Erwartungen eigentlich auch von Seiten des Fördergebers ja bestehen bezüglich der Umsetzung des Konzeptes, das jetzt erarbeitet wird. Also das heißt, wer soll eigentlich das Konzept umsetzen, wenn dieses Bundesprogramm ja dann wieder beendet ist und die Ressourcen ja dann aus diesen Bundesmitteln aus den Kommunen ja wieder abfließen? Das war meine Frage.
Frau Ehlert, möchten Sie vielleicht was dazu sagen?
Beantworten. Es ist jetzt auch schwierig für uns, diese Frage zu beantworten, weil wir natürlich nicht wissen, wie längerfristig jetzt die Verstetigung geschieht, wie da begleitet werden, wie die Kommune sich dort aufstellt. Grundsätzlich geht es ja auch deshalb darum, die Konzeption bis zum Jahr 2020 immer wieder anzupassen, um genau darauf dann auch Rücksicht zu nehmen und auch zum Ende der Programmlaufzeit da auch nochmal konzeptionelle Anteile eben zu verstärken und auch mit guten Begründungen darzustellen, welche weiteren Bedarfe bestehen, um da auch eine gute Argumentationsgrundlage zu haben, auch Sachen zu verstetigen. Also da kann die Konzeption natürlich auch helfen und eine gute Unterstützung bieten, eben das möglichst zu unterlegen, wo man hin will und wie man das ermöglicht hat, was man geschafft hat, welche Ziele man erreicht hat. Und dann ist man wesentlich besser aufgestellt dafür.
Kann man mich noch hören?
Ja.
Ja. Also ich würde da gerne nochmal anschließen. Also ich habe das eigentlich immer grundsätzlich so verstanden, dass das für uns ein Arbeitsinstrument ist, gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort an so einer Konzeption uns abzuarbeiten, wo wollen wir hin im Rahmen des Programms. Jetzt habe ich aber bei dem Input das eher so verstanden, naja, wir sollen jetzt mal so langsam anfangen, ein Konzept zu entwickeln und am Ende des Programms, also 2020, soll das Programm dann letztendlich so, also das Konzept ja fertiggestellt sein. Und da ist dann schon nochmal die Frage, mir ist das Ziel des Konzepts nicht so ganz klar.
Nein, das meint eigentlich beides. Also so, dass eine Konzeptionsentwicklung ja wirklich die gesamte Programmlaufzeit in Anspruch nimmt.
Mhm.
Und dann auch wirklich bis 2020 immer wieder angepasst werden kann. Und das ist natürlich eine Arbeitsgrundlage für Sie, also Herr Eldertratz, das ist ja auch sehr gut dargelegt, wofür die Konzeption dann auch eben dienen kann, auch zum eigenen Abgleich der Arbeit in der Programmlaufzeit. Aber es dient natürlich, und das war mein Eindruck, eben zum Ende der Programmlaufzeit eben Dinge argumentativ zu bestärken und zu belegen. Aber Sie arbeiten natürlich mit der Konzeption für sich, das ist die Grundlage Ihrer Arbeit und auch der Kontrolle Ihrer Arbeit.
Mhm. Selbstverständlich. Und nutzen Sie dann unsere Konzepte auch für fortführende Angebote oder Programme? Ist das auch so ein bisschen Ihr Wunsch an uns auch sozusagen?
Nein, es ist kein Wunsch. Es wird nicht explizit in Art und Weise geäußert und wird auch so nicht durchgeführt. Uns geht es darum, dass Sie da gut ins Arbeiten kommen und dass wir Sie da unterstützen können und auch bei den Entwürfen von Konzeptionen Sie da immer wieder an uns herantreten können. Aber eine weitere Nutzung ist da jetzt nicht vorgesehen. Das ist wirklich für Sie.
Okay, danke schön.
Bitte.
Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Stefan Kornitzki.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe eigentlich eine allgemeine Frage, und zwar zu den Impulstagungen, aber das kommt ja dann wahrscheinlich gleich später. Jetzt zur Präsentation an sich hätte ich jetzt keine Frage. Also zu den Impulstagungen würde ich halt einfach gerne mal wissen, beziehungsweise wir im pädagogischen Team würden halt gerne wissen, ob man das langfristig auch einplanen kann, ob es da schon einen neuen Termin gibt, wie das so...
Ich sage ganz kurz was dazu. Grundsätzlich ist die Hotline auch gleich wieder geschaltet nach der Telefonkonferenz. Am 28.03. wird die nächste Impulstagung sein.
Ja. Yeah.
So, dass die noch nicht angekündigt wurde, weil jetzt quasi gerade die Auswahl des Ortes stattfindet. Derzeit besteht die Wahl zwischen Magdeburg und Halle-Saale. Es wird in wenigen Tagen bekannt sein und dann werden Sie informiert werden.
Und werden wie viele Fachkräfte denn anwesend sein, voraussichtlich, oder Koordinatoren?
Also klären Sie am besten dann in der Hotline direkt und bei dem NISPE. Also es sind wieder 80 Teilnehmende, die sich dann anmelden können. Und dann werden Sie von dem BAFTA informiert. Und
ja, Dankeschön. Bitte. Das war's erstmal.
Die nächste Frage kommt von Frau Dorothee Reimann.
Ja, hallo. Ich wollte mal was ganz Einfaches fragen, so wenn ich auf die Konzeption blicke. Die erste Frage, die hatte uns auch beschäftigt und da habe ich jetzt schon so verstanden, dass die Konzeption letzten Endes auch dazu dienen soll, die Kommunen davon zu überzeugen, in die Regelfinanzierung eventuell überzugehen und die Konzeption sozusagen da als politisches oder wesentlich als strategisches Papier zu nehmen. Für mich ist die Frage jetzt von der Fördermittel, also von Ihnen aus, wie umfänglich stellen Sie sich das vor? Einfach mal so eine konkrete Seitenzahl wäre für mich hilfreich.
Also es gibt keine Vorgabe, die können Sie sich selber machen. Aufgrund der Gliederungspunkte und der jeweiligen Aufformung und dem, was natürlich an Bedarfsabfrage möglich ist, Beschreibung der Zielsetzung, was ja auch bei uns in dem Leitfaden, den wir im Sommer des Jahres rausgebracht haben, auch konkreter steht, füllte sich natürlich auf mehrere Dutzend, aber man kann jetzt keine genaue Marge nennen.
Okay, vielleicht, ich weiß nicht, ob ob man sehen kann, wer noch inhaltliche Fragen hat. Ansonsten wäre es bei der Sache vielleicht ganz gut, wenn Herr Klemm sein Praxisblitzlicht dann gehalten hat, dass wir dann nochmal schauen, weil da ist ja schon einiges an Beispiel, was alles so drin sein kann in einer Konzeption und da wird ja auch der Umfang schon mal ein bisschen deutlicher.
Vielleicht.
Ja, eine Konzeption ist vorliegend derzeit, das ist die aus Meißen, die wird natürlich auch weiter bearbeitet. Herr Klemm hat sich ja bereit erklärt, dort sehr dezidiert nochmal einen Einblick zu geben in die Erarbeitung dessen. Das ist jetzt eine Konzeption, die derzeit 40 Seiten hat. Also
genau, dann würde ich mal überleiten zum Praxisblitzlicht jetzt schon und dann machen wir danach weiter mit der Frage-Antwort-Runde. Ja, der Herr Klemm, an Sie übergebe ich dann jetzt das Wort. Wie verlief bei Ihnen der Weg zur Konzeption? Was können Sie uns berichten aus Meißen?
Ja, danke. Noch einmal von mir guten Tag an alle in die große Runde. Bevor ich starte, vielleicht zwei Sätze auch nochmal zu mir. Also ich bin seit Juni letzten Jahres Koordinator im Projekt Kita-Einstieg, bin in Personalunion, aber gleichzeitig auch Koordinator für frühe Hilfen im Landkreis Meißen. Als Koordinator für frühe Hilfen bin ich seit 10 Jahren tätig. Das ist deshalb von Interesse, weil also diese zwei Stellen recht gut zusammen funktionieren. Da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ich möchte einfach versuchen, zu schildern, wie wir im Landkreis Meißen die Konzeption und die beziehungsweise die Erarbeitung der Konzeption angegangen sind. Und vorausschicken muss ich dabei, also wir sind damals, das ist ja mittlerweile jetzt schon wieder ein Jahr her oder über ein Jahr, eher intuitiv da herangegangen. Wenn ich aber jetzt im Rückblick mir ansehe, was der Leitfaden zur Konzeptionsentwicklung so beschreibt, den die Servicestelle zur Verfügung gestellt hat, dann dort finde ich mich doch recht gut wieder. Und von daher denke ich, werde ich auch immer mal so ein bisschen zwischen meinen Erfahrungen und dem Leitfaden auch hin und her switchen. Zu, vielleicht ganz am Anfang zu dieser Frage des Umfangs, ich habe auch schon andere Konzeptionen geschrieben, im Bereich der frühen Hilfen zum Beispiel, und dort war so früher mal die Idee oder der Anspruch, eine Konzeption passt auf 3-4 Seiten und dann hat man das. Meine Konzeptionen hier, die sehen in der Regel sehr viel umfangreicher aus. Die sind, also die vorliegende Konzeption im Projekt jetzt im Kita-Einstieg, hat, ja, ich glaube, rund 40 Seiten, wobei man dort natürlich bedenken muss, das ist nicht alleine die Handlungskonzeption, die da drin steht, sondern auch die umfassende Bedarfs- und Situationsanalyse vor Ort, die ja dort auch nochmal ausführlich geschildert wurde. Deswegen so umfangreich, denke ich auch. Im Leitfaden, den die Servicestelle zur Verfügung gestellt hat, steht als erstes, man muss sich seines Handlungsauftrages bewusst sein und so habe ich eigentlich vor Ort ja auch angefangen. Es gab Anfang letzten Jahres eine Interessenbekundung des Landkreises Meißen, damals noch ausgearbeitet durch die Kollegen der Kita-Fachberatung und der Kita-Bedarfsplanung. Und damit mit dieser Interessenbekundung lag ja auch eine erste Zielformulierung vor, eine erste Formulierung der Zielgruppe, das hier im Landkreis Meißen Familien mit Fluchterfahrung und gleichzeitig auch die als Sekundärzielgruppe, wenn man so will, die Fachkräfte in den Kitas vor Ort. Und das Ziel hier war die Etablierung der Angebotstypen 1 bis 3 des Programms. Wie sind wir dann weiter vorgegangen? Ich als Koordinator habe mir natürlich eben auch erstmal einen Arbeitsauftrag von unserer Amtsleitung geholt, habe mir den Rücken stärken lassen sozusagen. Und dieser hieß eben, ja, wir müssen erstmal einen Ist-Stand sozusagen darstellen, die Bedarfe herausfinden, eine Situationsanalyse durchführen und auf dessen Grundlage eben eine Konzeption erarbeiten. Und hier hatte es sich aus unserer Sicht eben angeboten, dass die Koordination des Kita-Einstiegsprogramms durch mich als Frühhilfenkoordinator mit übernommen wird, weil es hier einfach starke Themenüberschneidungen gibt, weil meine Person einfach sehr gut im Landkreis vernetzt ist. Also ich daher nicht erst neue Netzwerke mir suchen musste, sondern die zum Großteil schon vorhanden sind und ich dort sehr gut anknüpfen konnte. Das ist also gerade diese Netzwerkarbeit und diese Kenntnis der Strukturen im Landkreis, das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Koordinator des Projektes. Gleichzeitig hatte ich schon erste Erfahrungen im Bereich der Flüchtlingssozialarbeit und hatte auch noch freie Ressourcen einfach, da ich nicht im Vollzeit als Koordinator für frühe Hilfe arbeite. Ja, das hat die ganze Erarbeitung der Konzeption und die Bedarfsanalyse hat dann doch recht viel Zeit in Anspruch genommen. Das war eine Arbeitsphase von insgesamt 5 Monaten. Und gleichzeitig bin ich auch heute auf dem Standpunkt, dass ich sage, die Konzeption, wie sie jetzt vorliegt, als Ergebnis, ist aber noch nicht das Endergebnis. Das ist für mich ganz wichtig, die Konzeption, wie sie jetzt vorliegt, sehe ich als lebendes, sich entwickelndes Ganzes. Und wir merken auch jetzt schon, dass es doch einen ganz deutlichen Fortschreibungsbedarf gibt. Und das wird dann auch eine große Herausforderung sein, sozusagen diesen Fortschreibungsbedarf, diese Änderungen, die jetzt schon ersichtlich sind, diese neuen Bedarfe, die jetzt schon ersichtlich sind, sozusagen wieder in das Konzept einzuarbeiten. Ja, am Anfang hat man sich natürlich mit den Fördergrundlagen vertraut gemacht, mit aktueller Fachliteratur, mit bestehenden Projekten und Institutionen im Landkreis, die in eine ähnliche Richtung gingen, beispielsweise das Bundesmodellprogramm Starke Netzwerke, Elternbegleitung für geflüchtete Familien. Wir haben aber auch natürlich andere Programme, Landesprogramme hier in Sachsen, das Landesprogramm Willkommenskitas. Später kam dann noch das Bundesprogramm Willkommen bei Freunden hinzu. Meines Erachtens läuft es aber Ende dieses Jahr aus. Diese Kenntnisse zu haben, was es also sonst noch im Landkreis Meißen gibt, spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Wie ich schon gesagt habe, am Anfang steht erstmal die Frage, was gibt es denn überhaupt, wo kann man vielleicht auch Synergien entwickeln. Das war sozusagen der Hintergrund. Wie habe ich dann ganz konkret angefangen? Ich habe mir einen recht kleinen Kreis an Unterstützern gesucht, die ich als fachlich geeignet empfunden habe. Hier im Landkreis Meißen haben wir die Struktur, dass es beim Jobcenter eine Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte gibt, die sich auch in ähnlicher Weise dem Thema angenommen hatte. Und gleichzeitig gab es noch einen Sozialarbeiter vor Ort hier aus der Praxis, der im Bereich der Flüchtlingssozialarbeit eine gute Expertise vorweisen konnte, und wir haben uns schlicht und ergreifend am Anfang erstmal zusammengesetzt, haben eine Art Brainstorming, Ideensammlung durchgeführt und haben dort versucht, unsere Zielgruppe erstmal überhaupt genauer zu definieren. Also die Frage, sprechen wir von Familien mit Fluchterfahrung, sprechen wir von Familien mit Migrationshintergrund, was sind die Unterschiede oder fassen wir das weiter, können wir diese Zielgruppe überhaupt dingfest machen sozusagen, auch in unserer Bedarfsanalyse. In dieser Bedarfsanalyse ging es dann eben auch darum, statistische Kennzahlen zu erheben bzw. zusammenzutragen vielmehr. Wir haben dort ganz viele Daten zusammengetragen, sei es eigene Daten der Landkreisverwaltung, sei es Daten auf Landesebene oder auch auf Bundesebene, beziehungsweise auch Studienergebnisse, also, die man finden konnte, sind dort eingeflossen. Und ich hab sozusagen versucht, ein sehr umfangreiches Bild sozusagen so zu zeichnen. Und das war aber auch eine der größten Herausforderungen, so eine verlässliche Zahlenbasis sozusagen zu erarbeiten, das zusammenzutragen, darzustellen, wo ist meine Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe, wie lebt meine Zielgruppe, wie groß ist die Zielgruppe. Das war gar nicht so einfach und selbst heute noch ist es so, dass manche Zahlenbasis, ja, noch nicht so optimal ist, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch bessert hier im Landkreis Meißen. Es wird hier voraussichtlich parallel zu meinem Projekt, also dem Kita-Einstiegsprojekt, ein Integrationsmonitoring geben, wo solche Zahlen dann extern nochmal erhoben werden, sodass ich darauf als Projektkoordinator zugreifen kann. In dem Brainstorming ging es aber auch darum, zu gucken, was gibt es als Rahmenbedingungen im Landkreis Meißen. Hier im Landkreis Meißen haben wir ein bestehendes Integrationskonzept, wir haben einen Kita-Bedarfsplan, wir haben eine Jugendhilfeplanung. Das ist also alles eingeflossen. Und dann haben wir natürlich aber auch angefangen, die Zielgruppen selbst mit zu beteiligen und zu befragen. Wir haben einen Elternfragebogen entwickelt, den haben wir auch in andere Sprachen übersetzt. Wir haben einen Fragebogen für Kitas entwickelt, haben Kita-Fachpersonal befragt und haben zusätzlich noch in Kooperation mit dem Projekt Willkommen bei Freunden noch Workshops mit Familien mit Fluchterfahrungen durchgeführt und mit Frauen mit Fluchterfahrungen. Und das alles ist sozusagen in die Bedarfs- und Situationsanalyse eingeflossen. Wichtig erscheint mir, also meine Erfahrung war, dass die Befragung mittels standardisierten Fragebogen war interessant, also die Ergebnisse waren interessant. Die interessantesten Ergebnisse für mich kamen aber eigentlich aus den, ich will mal sagen, eher aus diesen qualitativen Methoden, also aus den Befragungen der Familien selbst, beziehungsweise auch aus Befragungen von Fachkräften, wenn ich sozusagen die Fachkräfte selbst interviewt habe. Das heißt, also ich bin mit Netzwerkpartnern in Gesprächsrunden gegangen, habe dort auch die grobe Projektidee vorgestellt und in diesen Gesprächen sind eigentlich aus meiner Sicht viel interessantere für mich Ergebnisse herausgekommen als in der standardisierten Befragung. In dem Leitfaden zur Konzeptionsentwicklung wird beschrieben, dass eine Auftaktveranstaltung durchgeführt werden sollte. Bei mir gab es diese große Auftaktveranstaltung nicht in diesem Rahmen. Bei mir war es eher so, dass ich das kleinschrittig durchgeführt habe und mich eher in kleineren Runden zusammengesetzt habe, teilweise auch nur zu dritt und dann mit Kitas gesprochen habe, mit Kollegen der Migrationsberatung, mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, Sozialarbeitern, freien Trägern der Jugendhilfe, mit Stadtverwaltung und so weiter und so weiter. Ja. Eine große Herausforderung neben der Erarbeitung einer verlässlichen Zahlenbasis war so der Umgang mit widersprüchlichen Aussagen und Einschätzungen. Also man merkt, wenn man so in die Praxis geht, dass da auch sehr unterschiedliche Interessenlagen sind, die auch teilweise aus meiner Sicht ein Stück weit kollidieren und man als Koordinator so in der Position ist, dann auch zu sagen, okay, das sind die Möglichkeiten des Programms und hier sind aber auch Grenzen. Ja, dann ist natürlich die Auswertung der Fragebögen eine große Herausforderung gewesen. Das kostet alles Zeit. Und bei den Kitas, die wir befragt haben, war auch das, nicht so gute Antwortverhalten der Kitas für mich eine Herausforderung. Dort hat sich schon gezeigt, dass hier im Freistaat Sachsen die Kitas mit ihrer Personalbesetzung jetzt nicht so gut gesegnet sind. Und ja, also selbst auch eine Beteiligung an so einer Umfrage für die Fachkräfte einfach eine Herausforderung, eine zeitliche Herausforderung einfach ist. Für mich war es sehr hilfreich, da bin ich bisher noch glücklich, dass ich das Projekt starten konnte zu einem Zeitpunkt, an dem der Landkreis Meißen sich dafür entschieden hat, sein Integrationskonzept fortzuschreiben und detaillierter auszuführen. Und das habe ich als Grundlage genommen, in enge Kooperationen mit der Beauftragten für Migration und Integration zu treten. Das heißt woanders möglicherweise Ausländerbeauftragter. Das ist aber ein ganz wichtiger Kooperationspartner für mich hier gewesen und ist es nach wie vor. Wir, also in Kooperation mit ihm haben wir hier Workshops durchgeführt mit den Geflüchteten und den Fachkräften. Wir haben eine Arbeitsgruppe frühkindliche Bildung ins Leben gerufen unter der Leitung meiner Person. Und in diesem Kontext ist sozusagen, sind die Ziele des Kita-Einstiegsprojekts und des Projekts selbst in das Integrationskonzept des Landkreises eingeflossen, beziehungsweise konnte ich Erfahrungen aus dem Projekt Ziele des Projektes in das Integrationskonzept einfließen lassen. Das Integrationskonzept muss zwar jetzt noch aktuell vom Kreistag beschlossen werden, aber es liegt erstmal als Entwurf vor. Das, denke ich, ist aber trotzdem also insgesamt wichtig, weil ich, wenn ich sehe, dass die Ziele des Programms in dieses Integrationskonzept eines Landkreises einfließen, dann ist dort auch schon ein Stück der Verstetigung getan. Und das war mir von Anfang an eigentlich sehr wichtig, weil ich auch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung immer wieder gesehen habe, Projekte beginnen, Modellprojekte werden aus dem Boden gestampft und vergehen dann wieder und die Erfahrungen, die dort gemacht werden, werden zu häufig dann nicht weitergeführt, werden zu selten eigentlich wirklich verstetigt. Und ich denke, darauf sollten wir einfach auch im Bereich Kita-Einstieg ganz großen Wert legen, das eben zu verstetigen. Und da ist eben die Kooperation mit einer Ausländerbeauftragten sinnvoll. Da ist eine Kooperation mit der Jugendhilfeplanung, mit der Kita-Bedarfsplanung auf jeden Fall wichtig. Ja, das war eigentlich die Bedarfsanalyse und aufbauend auf den Ergebnissen dieser Bedarfs- und Situationsanalyse und den bestehenden fachlichen Rahmenbedingungen im Landkreis, also Jugendhilfeplanung, sächsischer Bildungsplan, den Fördergrundlagen und so weiter, die es ohnehin gibt. Darauf aufbauend wurde dann eben das Handlungskonzept, wenn man so will, entworfen. Und das gibt eben jetzt die Eckpunkte und Standards im Projekt vor. Dort steht also drin beispielsweise Indikatoren für die Auswahl projektumsetzender Träger. Wer kann also Projekte dann tatsächlich umsetzen, Indikatoren für Projektstandorte, eine Aufgabenbeschreibung für die Fachkräfte im Programm, eine Darstellung sinnvoller Netzwerkpartner und sinnvoller Aufgaben der Netzwerkarbeit. Es gibt eine Aufgabenbeschreibung der Projekt- und Netzwerkkoordination. Was ist also meine Aufgabe im Programm? Dort ist was beschrieben zu den pädagogischen Standards in den Angeboten, zu den Schwerpunkten der Informationsvermittlung, wie sehen können geeignete Räumlichkeiten im Programm aussehen, wie sind Fachkräfte oder wie sollten Fachkräfte qualifiziert sein, welche Stellung hat und Funktion hat eine Anker-Kita und wie sieht die Qualitätsentwicklung im Programm sozusagen aus. Da spielt zum Beispiel auch der Ausschluss ungeeigneter Personen im Programm eine Rolle. Ja, und ein großes Thema aktuell auch die Frage der Evaluation. Ich hatte anfangs schon gesagt, ich merke einfach, dass sich das Ganze entwickelt und das ist aktuell eine große Herausforderung, mit welcher Methodik setzt man diese Evaluation um, mit welchen Leitfragen. Und man merkt eben auf jeden Fall, eine Zielgruppe kann sich ändern, es ergibt neue Bedarfe. Wir merken aktuell hier, dass wir auch deutsche Familien stärker mit einbeziehen möchten, weil wir gemerkt haben, erstens mal haben die auch einen Bedarf, zum anderen zeigt sich, dass die Familien mit Fluchterfahrung ein großes Interesse haben, mit denen in Kontakt zu kommen, mit den einheimischen Familien. Ja, und eine andere Herausforderung ist noch, ich habe aus meiner Position eine regionale Gesamtkonzeption für den gesamten Landkreis erarbeitet. Und auf Grundlage dieser haben dann wiederum die freien Träger, die eigentlich die projektumsetzenden Träger sind, detailliertere Konzepte dann vor Ort, also die vor Ort für Sie in Frage kommen, erarbeitet. Und das ist insofern wichtig, der Herr Eilert-Schwarz hatte eben gesagt, dass die Konzeption möglichst konkret auch aussehen sollte und diese Detailkonzeption der einzelnen Projekte, die sind dann tatsächlich auch noch ein Stück weit konkreter gefasst und sind dann nochmal ein bisschen spezifischer, weil sie mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, je nachdem, welche Expertise, welche Erfahrungen die Träger vor Ort eben schon haben. Ja, an dieser Stelle möchte ich eigentlich meinen Input jetzt erstmal beenden. Ich hätte noch sehr viel mehr zu sagen, aber ich merke, ich würde sonst wahrscheinlich die zeitliche Rahmen einfach sprengen.
Dankeschön, Herr Klemm. Ja, dann würden wir jetzt die zweite Fragerunde starten, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frau Belde erklärt nochmal, wie das geht, wenn Sie eine Frage stellen möchten.
Natürlich sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte jetzt 9 und Stern auf Ihrer Telefontastatur. Und die erste Frage kommt von Frau Frauke Schneider-Lingnau. Bitte stellen Sie jetzt Ihre Frage.
Ja, guten Tag. Können Sie mich hören?
Ja, ich höre Sie, ja.
Alles klar. Mich würde interessieren, Sie haben ja so viel intensive Vorarbeit geleistet. Gibt es denn tatsächlich, und wenn ja, seit wann und in welchem Umfang, Träger und Fachkräfte, die das auch schon umsetzen?
Ja, die Träger und Fachkräfte gibt es. Ich muss aber sagen, das hat tatsächlich dann nochmal recht lange gedauert vom Ergebnis der Konzeption, bis es dann tatsächlich in die Praxis umgesetzt wurde. Die Konzeption war Ende Oktober letzten Jahres fertig. Dann haben wir die Konzeption hier auch nochmal bei den Netzwerkpartnern vorgestellt. Das Ganze ist durch den Jugendhilfeausschuss gegangen und sollte nach meiner Vorstellung eigentlich Anfang dieses Jahr beginnen. Begonnen hat es dann aber erst im April diesen Jahres. Hat einfach den Grund gehabt, wir hatten große Probleme, geeignetes Fachpersonal dort zu finden. Wir haben schließlich das Fachpersonal gefunden, aber das war eigentlich die größte Problematik. Nicht so sehr die Problematik, die Träger zu finden. Es war auch nicht das Problem, Ankerkitas zu finden. Die habe ich recht schnell gefunden und bin da auf offene Ohren und auf reges Interesse gestoßen, wenngleich ich auch im Landkreis Meißen gemerkt habe, die Kitas sind sehr unterschiedlich aufgestellt und es gibt durchaus auch Kitas, die haben das Thema nicht so auf dem Schirm, aber ich bin da doch recht in offene Arme sozusagen gelaufen. Die größte Problematik war, geeignetes Fachpersonal zu finden. Dort war dann das Glück eigentlich, also ich habe mit der Migrationsberatung zusammengearbeitet, die ohnehin schon auch Fachkräfte mit eigenem Migrationshintergrund beschäftigt haben. Und wir haben im Projekt jetzt insgesamt 4 Fachkräfte, 3 davon mit eigenem Migrationshintergrund. Die haben, 2 davon haben auch einen Hintergrund, der also die eine ist eine Erziehungswissenschaftlerin aus, komme ich nicht drauf, ist, denke ich, auch irrelevant, aber die haben 2 haben einen Erziehungshintergrund und ja, eine deutsche Fachkraft noch, auch mit einem Fachkrafthintergrund.
Da sehe ich einfach die große Differenz zu der Situation, die ich erlebe, wo ich als Fachkraft eingestiegen bin, ohne dass auf der globalen Ebene so viel konzeptionelle Vorarbeit geleistet wurde und wir jetzt im Prinzip auf der Trägerebene quasi ohne diese Globalkonzeption vorab eben jetzt die Konzeption einzeln, individuell entwickeln müssen und sollen.
Das kann aber auch Vorteile haben, denke ich. Bei mir ist es halt andersrum gelaufen. Ich habe aber jetzt die große Problematik, noch ein Stück weit die Träger wieder einzufangen, sage ich mal. Also gerade die Herausforderung meiner Evaluation ist gerade zu gucken, wenn ihr jetzt nicht diese globale Vorgaben gehabt hättet, wie würdet ihr es denn eigentlich machen? Ich bin gerade eher dabei, jetzt habe eher die Herausforderung, die Träger vor Ort wieder stärker mit ins Boot zu holen. Also da hat, denke ich, jede jede Herangehensweise seine Vor- und Nachteile. Und in dem Zusammenhang, vielleicht ist mir nochmal wichtig, ich glaube, das darf man nicht zu gering schätzen, die große Wichtigkeit, dass man die Familien selbst mit irgendwie in die Bedarfsanalyse mit einbezieht, also deren Blick wirklich ganz dezidiert berücksichtigt. Weil ich habe gemerkt, dass wenn man auch mit den Ankerkitas zusammenarbeitet, dass man ganz schnell in so eine Schiene reinkommt, wo der Blick und die Wünsche der Fachkräfte der Ankerkitas in den Vordergrund rücken. Also die möchten natürlich auch ein Stück weit, dass ihr Ablauf in der Kita möglichst reibungslos funktioniert und dann die Bedarfe der Familien ein Stück weit ins Hintertreffen geraten. Das muss man, denke ich, im Blick haben, dass das eben nicht passiert. Weil ich denke, gerade wenn sowas auch von einem Amt gesteuert wird und das Amt mit den Kitas in Kontakt steht, gibt es automatisch sozusagen ein strukturelles Machtgefälle zwischen Fachkräften und Familien. Und damit das nicht entsteht, muss man da nochmal einen Blick drauf haben. Ja.
Okay. Vielen Dank. Mhm.
Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Manfred Hubel.
Ja, schönen Tag. Hier spricht die Kollegin Frau Kodo.
Ja, ja.
Und zwar, wir haben eine konkrete Frage zur inhaltlichen Gestaltung der Konzeption. Und zwar haben wir die Frage, ob wir sozusagen unsere Angebotssteckbriefe als Leitfaden nehmen können, um die Konzeption sozusagen aufzuarbeiten. Also, dass wir unsere einzelnen Angebotssteckbriefe betrachten, weil die machen wir ja schon aus einem bestimmten Grund. Genau. Ob wir die... Genau, dass wir die sozusagen dann erläutern und einbinden, ob das so vorgesehen ist oder.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das vielleicht die Servicestelle noch besser beantworten kann. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, aber ich weiß nicht. Ich mache es nicht.
Ja, die Frage war auch in der vorherigen Runde schon von uns, da haben wir dann etwas da gemacht.
Also wenn ich auch genau, etwas sagen darf, ich finde das nachvollziehbar, diesen Wunsch, hätte aber die Sorge, dass man dadurch, dass man eben das beschreibt, was man sowieso macht und sich überlegt an Angeboten, dass man sich den Blick schon ein bisschen verstellt für eventuell weitere Themen, wenn man andersrum die Konzeption aufbaut und dann aufgrund einer konzeptionellen Erarbeitung von Bedürfnissen und Bedarfen dann überlegt, sind denn eigentlich unsere Angebotssteckbriefe tatsächlich so passgenau, dann wäre das natürlich das in Anführungsstrichen sinnvollere Vorgehen, würde ich jetzt so sehen, weil man eben nicht dann nach Begründungen sucht, das Angebot macht doch so viel Spaß oder ist doch so schön oder wird doch so gut angenommen, dass man das gut irgendwie verargumentiert. Diese Gefahr sehe ich einfach, ich will da gar nicht jetzt Ihnen konkret, persönlich oder Ihrer Institution, Ihrer Einrichtung was unterstellen, aber wenn ich die Frage höre, kann man auch so rum vorgehen, dann würde ich sagen, kann man, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass man dann eben nicht mehr ganz offen ist für die konkreten Anliegen.
Ich sehe, dass meine Leitung jetzt auch offen ist. Ich würde jetzt von der Seite der Servicestelle nochmal antworten. Danke, Herr Alfatt, für Ihre Erläuterung. Genau. Es ist so, dass natürlich zum Teil gerade auch über die Programmlaufzeit jetzt sehr, sehr viele Angebote und Angebotssteckbriefe natürlich eingehen. Dass Sie aber Ihre Angebote natürlich reflektieren und das hineingeben, was Sie sozusagen getan und erledigt haben, ist sehr sinnvoll. Die Angebotssteckbriefe selber sind ja eine gute Zuhilfenahme für Sie, um auch nochmal einen Abgleich zu sehen, wie viele Teilnehmer hatten wir jetzt angeplant, welche Themen hatten wir eigentlich. Das sehen Sie jetzt ja auch alles in Profi, sodass Sie einen konkreten Überblick dann auch dazu haben. Aber das kann eigentlich nur eine Grundlage sein, der ja auch Bestandsaufnahme, was bisher geschehen ist, was vielleicht dann noch zu geschehen hat. Aber es ist ein erster Ansatz.
So, aktuell liegen keine weiteren Fragen vor. Ich würde gerne nochmal wiederholen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie noch eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrer Telefontastatur. Und wir haben eine weitere Frage von Herrn Stefan Kornitzki.
Ja, hallo nochmal. Meine Frage wäre, wo denn die Präsentation ist. Ich wollte jetzt schon mal downloaden, dass ich die fürs Team dann habe. Die ist nämlich im Download-Order nicht zu finden.
Nein, grundsätzlich ist es so, Herr Kornitzki, wir verschicken immer den Audio-Mitschnitt und die Präsentation kurzzeitig im Nachgang. Sie werden morgen einen Link bekommen, wo Sie dann die Präsentation und den Audiomitschnitt finden. Dann können wir das sozusagen auch allen Personen zur Verfügung stellen.
Okay. Vielleicht nochmal zur Anmerkung. Also ich hoffe, das geht dann nicht auch über den Verteiler. Also ich habe halt im Moment noch meine private Webadresse quasi, weil das über Outlook noch nicht läuft. Das ist noch nicht freigeschaltet. Nicht, dass da auch E-Mails auflaufen, die ich dann nicht beantworten kann, weil ich da noch keinen Zugriff drauf habe.
Nee, so wie Sie angemeldet wurden. Ansonsten melden Sie sich gerne nochmal ab 16 Uhr dann zurück, dann können wir das genau abklären.
Alles klar, gut. Das war's schon.
Wir haben auch eine weitere Wortmeldung von Herrn Manfred Hubel.
Ja, Frau Kohle nochmal hier. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass wir 3 kurze Fragen haben. Und zwar hat man das jetzt mit dem Angebot Steckbriefen und dann wollten wir noch wissen, wie detailliert darf das sein? Bleibt man relativ allgemein? Also sagt man, arbeitet mit 3 Unterkünften oder soll man sie beim Namen benennen? Wir arbeiten zum Beispiel auch mit 9 Kitas zusammen, statt nur mit einer oder so. Ich denke, aus datenschutzrechtlichen Gründen soll das dann eher allgemein gehalten bleiben oder wie detailliert darf es sein?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie entscheidend das diese Art der Benennung wäre, dass man sich immer wieder darauf bezieht. Es geht jetzt nicht spezifisch darum, dass wir jetzt personenbezogene Daten hier in irgendeiner Art und Weise dann hier abgleichen. Die Konzeption verbleibt ja überwiegend bei Ihnen und wir schauen da ja sozusagen, wie gesagt, stichprobenhaft rein. Meist kommt man auch nicht umhin, zumindest den Träger zu nennen, damit es natürlich dann deutlich ist, aber Sie müssen jetzt keine Kita-Leitung nennen oder sonstiges. Und bei der Datenschutzlinie geht es ja wirklich tendenziell eher darum, dass es personenbezogene Daten sind, die nicht freigegeben werden sollen. Okay. Aber wir werden ja die Konzeption nirgendwo einstellen erstmal oder in irgendeiner
Und dann nehme ich auch gleich die 3. Frage wegen dem Datenschutz. Da wissen wir noch nicht genau, wie gut wir dann nämlich die Analyse wirklich machen können, weil teilweise, wir arbeiten ja mit Unterkünften zusammen, da ja auch schon der Tonus ist, dass sie uns gar nicht, auch wenn sie wollen, solche Auskünfte geben können. Also da sind wir noch ein bisschen überfragt, wie wir konkret dann die Analyse auch ja so detailliert angeben können, wie wir es uns wünschen. Also ja.
Ja, die Datenschutzgrundverordnung hat natürlich ein bisschen Unsicherheit reingebracht, die wahrscheinlich so gar nicht vermutet wurde, die man jetzt auch wieder ein bisschen aufweichen muss bei den entsprechenden Zielgruppen. Es ist nicht ganz einfach, aber auch da geht es ja darum, dass sie einfach keine personenbezogenen Daten verwerten. Vielleicht kann Herr Klemm noch mal was dazu sagen, inwiefern er das anonymisiert hat. Es geht uns ja gar nicht darum, oder Ihnen kann es ja auch nicht darum gehen, jetzt zu wissen, wie Familie A welche alltäglichen Bedürfnisse hat, sondern im Gesamtumsatz. Und dann ist es eigentlich in anonymisierter Form überhaupt kein Problem. Man darf halt nicht vergessen, bei der DSGO geht es halt wirklich darum, personenbezogene Daten eben freizugeben und dann
zu stellen.
Genau, das wäre auch mein Punkt. Also das spielt bei so einer Bedarfsanalyse eigentlich keine Rolle, weil das keine personenbezogenen Daten sind. Das sind alles anonymisierte Geschichten und was an Fragebogen hier zurückläuft, da weiß ich nicht, kenne ich keinen Namen dazu. Das kann ich keiner Person zuordnen sozusagen. Und so sehe ich es eigentlich auch in anderen Kontexten. Also solange man, also auch wenn man jetzt in die Einrichtung geht und ganz konkret mit konkreten Menschen spricht, muss man ja die Namen nicht erheben und die nicht speichern. Und wenn ich die nicht gespeichert und verarbeitet habe, dann ist das aus meiner Sicht nicht von Belang.
Ja, dann muss ich mal gucken, dass sich die Unterkünfte auch dann alle öffnen. Ja.
Genau, bestimmt.
Okay. Familie A, Familie B hat folgende
Nee. Gut. Okay, danke.
Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Falk Biergarten.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich bin so ein bisschen verstutzt nach 1,5 Jahren, wo das Projekt jetzt unsererseits läuft. Wie gesagt, wir haben nicht nur die Netzwerk- und Koordinierungsstelle in meiner Person, sondern auch bei uns am Träger sind angesiedelt auch alle Fachkräfte. Ich dachte eigentlich mal grundsätzlich, dass in einem Interessensbekundungsverfahren ich eigentlich eine Konzeption und eine Bedarfsanalyse vorweggeschickt habe. Sprich, der Bund hat einen Bedarf erkannt, daraufhin wurde dieses Projekt aufgelegt. Wir haben das abgeglichen mit der Kreisverwaltung Alzey-Worms, den Bedarf für uns auch erkannt, daraufhin ein Interessensbekundungsverfahren durchlaufen und dort eigentlich meines Erachtens ein grob Konzept dargelegt, was wir in den 3,5 Jahren machen möchten. Und diese erneute Konzeptionsentwicklung mag aus unserer Sicht vielleicht eine Konkretisierung sein und eine Evaluation der gedachten Ziele, die wir ja auch fortlaufend jedes Jahr schon sagen. Wir müssen ja Ziele formulieren und einen Abgleich. Aber es wirkt so ein bisschen, als ob wir eine komplett neue Konzeption jetzt in 4 Jahren erarbeiten sollten, während wir ja eine Idee verfolgen. Und wir müssen tatsächlich sagen, dass das, was wir im Interessensbekundungsverfahren uns vorgenommen haben, wir eben auch zu 80-90% so umsetzen können und ich evaluieren kann, nachsteuer, das ist richtig, aber jetzt eigentlich kein neues Konzept entwerfen muss und das ist mir noch nicht so ganz klar. Gilt es um eine Neukonzeption oder eben doch auch ein Abgleich zu dem, was wir eigentlich mal vorhatten zu tun und eben bereits in Interessensbekundungsverfahren ja auch schon dargelegt haben?
Bevor Herr Klemm etwas dazu sagt, würde ich ganz kurz sagen, dass er hier in Meißen ja auch auf die Interessenbekundung natürlich zurückgewirkt wurde. Und das war ja auch das Entscheidende, dass Sie in der Interessenbekundung natürlich schon mal Grobziele für sich auch darstellen. Und so wie Herr Alder-Schwarz es ja dargelegt hat, sind auch diese Grobziele ja äußerst wichtig oder die Leitziele eben, die sogar noch darüber stehen. Aber für die konkrete Konzeption stehen eben dann doch die Mittlerziele und dann auch die Handlungsziele im Vordergrund. In der Interessenbekundung ist es ja doch sehr noch sehr rudimentär, aber natürlich mit einer Leitplanke, die sie verfolgen und auch dankenswerterweise natürlich aufgreifen. Also es geht ja nicht um neue Ziele oder neue Begründungszusammenhänge, sondern eigentlich eine Fortsetzung dessen in der konkreten Arbeit, die sich aus der Interessenbekundung eben dann auch ergeben hat.
Ja, wenn ich nochmal ein. Ja, okay, Klemm.
Wie bitte?
Gerne. Ich wollte da eigentlich drauf einhaken, weil de facto werden wir jährlich eben auch nach den Mittelzielen gefragt und auch nach ganz konkreten Zielen, die wir für dieses Jahr uns vornehmen, die auch messbar sein sollen, die stellen wir dar und dementsprechend natürlich grundlegend aus dem Interessensbekundungsverfahren, dann aber eben abgeleitet aus der jährlichen Befragung, haben wir ja fortlaufend Ziele formuliert, die wir auch evaluieren. Das wird ja bereits abgefragt. Und meines Erachtens ist es ein dann niederschreiben oder nochmal angleichen dieser Ziele, ob sie denn so tragen, ob sie gut evaluiert waren, ob es dann eben nach den 4 Jahren zu den zum Erfolg geführt hat, warum wir dieses Programm eben angenommen haben. Das geht mir so ein bisschen unter, dass wir, wie gesagt, ja jährlich nach eben auch kleinteiligeren Zielen gefragt werden mit konkreten Benennungen dessen, wie wir diese messbar machen und wir auch abgefragt werden, dann fortlaufend, haben wir es erreicht oder haben wir es nicht erreicht. Also eigentlich erarbeiten wir die Konzeption ja schon fortlaufend, allein schon aus Ihrer Fragerunde. So ja. Sehe ich das.
Grundsätzlich haben Sie da absolut recht. Sie sitzen nicht vor einem weißen Blatt Papier, auf keinen Fall. Das ist ja auch die Grundlage gewesen, warum wir jetzt diese Telefonkonferenz machen wollten, um nochmal klarzustellen, dass natürlich vieles vorliegt und sich eben das auch zunutze machen können, um die Konzeption eben auch zu füllen. Also mit dem zu füllen, das wurde ja nochmal vorgestellt und ist im Leitfaden auch ermöglicht. Aber natürlich sind Sie immer weiter im Verlauf dessen und haben da eine ganze Menge Material vorliegen.
Ich habe eigentlich nicht allzu viel hinzuzufügen. Ich denke, aus meiner Sicht geht es vor allem um eine Konkretisierung und darum, dass eben ja, also das nochmal einfach auch aufgeschrieben zu haben und die sozusagen Standards im Programm auch eben auch nochmal dort eben auch festzuhalten. Und das ist eben auch hilfreich letzten Endes für sich eben und für alle, die im Programm mitwirken und Netzwerkpartner Also auch den Netzwerkpartnern, denen muss es ja irgendwie kommuniziert werden sozusagen. Und wenn ich da sozusagen eine klare Linie habe, ist das hilfreicher. Und es ist aus meiner Sicht eben auch hilfreicher, wenn es konkretisiert ist hinsichtlich der Verstetigung letzten Endes. Also das wahrscheinlich kommt man dann einfach irgendwann auf das Ausgangszitat des ersten Referats zurück. Also wenn es nicht klar irgendwo beschrieben ist, kommt man sonst wohin.
Dem stimme ich zu. Dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Trotzdem auch noch eine Anmerkung. Ich fand es ein bisschen schade, die Ausführung von seitens der Servicestelle. Was passiert denn eigentlich mit den Konzeptionen am Ende? Ich würde mir doch sehr wünschen, dass natürlich es selten ist, dass der Bund in einem so umfangreichen Maße ein so sinnvolles Projekt fördert. Und für mich ist es naheliegend, dass eben nicht nur auf kommunaler Ebene eine Verstetigung dieser Konzeption ist, sondern ich würde mir schon wünschen, dass nach dem Jahr 2020 aus den dann erarbeiteten Konzeptionen meines Erachtens ein Leitfaden erstellt werden kann, wie man mit der grundsätzlichen Herausforderung, die uns nochmal das Jahr 2015-16 gebracht haben, nämlich den Zuzug vieler Flüchtlingsfamilien, die mit institutioneller Kindererziehung in Deutschland eben vor neuen Herausforderungen stehen, dass dort eben dann doch nochmal über den Gesamtbereich des Projektes eine Gesamtkonzeption geschrieben wird. Und das ging mir jetzt aus Ihren Ausführungen nicht so ganz hervor, dass natürlich eben auch am Ende auf Seiten des Bundes nochmal gesehen wird, was denn aus den vorliegenden Einzelkonzeptionen als Generalleitfaden, wie auch immer man es bezeichnen möchte, eben evaluiert für eine erneute Herausforderung, denen wir uns vielleicht nochmal stellen müssen hier in der Bundesrepublik, eben dann folgen kann, dass wir nicht nochmal quasi am offenen Herz operieren müssen, sondern dann eben auf etwas zurückgreifen können. Ist das denn angedacht?
Ja, da möchte ich das kurz erläutern. Und zwar ging es ja bei der Frage von Frau Böhrwahn eher darum, ob jetzt eine Fremdnutzung einfach so vorgesehen ist und das ist verneint worden. Wir haben ja eine Evaluation und eine Prozessbegleitung, die werden im Jahr 2020 eine Rahmenkonzeption erstellen. Da wird sehr viel aufgenommen werden und das ist natürlich nicht losgelöst von Ihren Konzeptionen. Also es wird eine Rahmenkonzeption geben, einen umfänglichen Bericht eben zu der Formierung von Bildungslandschaften und es werden ja Interviews geführt, Netzwerkkarten und so weiter und so fort, wo all das eben auch mit erhoben wird.
Schön. Dann vielen Dank von meiner Seite.
Vielleicht von mir aus auch nochmal ganz kurz eine Anmerkung zum Thema, ob eventuell bei der Interessenbekundung da schon soweit das Konzept mit eingereicht wurde. Also laut den Zuwendungsvoraussetzungen, den allgemeinen, wird während der Programmlaufzeit ein Konzept entwickelt zur Entwicklung und Erprobung von Angeboten für den Kita-Einstieg sowie zur Integration von Kindern in das Regelangebot. Und darauf aufbauend ist natürlich dann auch die Forderung logisch, dass man sagt, also dieses Konzept, das im Rahmen der Programmlaufzeit entwickelt wird, das soll auch begleitet werden, zum Beispiel durch Angebote wie jetzt das heutige Telefonat hier.
Ja.
Gibt es noch weitere Fragen? Es gibt noch weitere Fragen und zwar eine weitere Frage von Frau Michaela Boruner. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich schalte die Leitung jetzt aus.
Christiane Böruhan bin ich aus Berlin.
Böruhan, ja, okay, vielen Dank.
Nachname ist auch eine Herausforderung. Wir nehmen nochmal Bezug auch zu dem Praxisblitzlicht, aber ich glaube auch zu dem Input am Anfang. Es wird immer wieder bei der Konzeptionsentwicklung von der Lebenswirklichkeit der Familien gesprochen, die da Berücksichtigung finden sollen und auch ins Konzept einfließen. Unsere Frage war eben, wie eng oder wie breit soll denn dieses Konzept aufgestellt sein? Also wir sind natürlich auch im guten Kontakt mit der Zielgruppe, wir sprechen mit den Menschen und wir sind natürlich konfrontiert nicht nur mit dem Thema Ankommen, gut ankommen in der Kita, sondern da geht es um Wohnungssuche, die Lebenssituation grundsätzlich, es geht um die rechtliche Situation, um Abschiebung, um die gesundheitliche Situation. An der Stelle nochmal, wie breit oder wie eng sehen Sie das? Was verstehen Sie eigentlich unter Berücksichtigung von Lebenswirklichkeit bei der Entwicklung eines Konzeptes? Wir sind eigentlich eher übereingekommen bei uns im Bezirk zu sagen, naja, wenn wir ein Konzept entwickeln, dann orientieren wir uns da vor allen Dingen an den programmmäßig vorgegebenen Schwerpunkten mit den Überschriften Brücken bauen, eben durch Information und Aufklärung, Brücken bauen durch additive frühpädagogische Angebote und Brücken bauen durch Qualifizierung und Fortbildung.
Herr Ehlert-Weiß, wollen Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen?
Ja, kann ich gerne kurz.
Haben, dann würde ich auch noch mal was sagen.
Genau, kann ich gerne kurz machen. Also ich fand schon interessant, was Herr Klemm dazu auch geschildert hat im Vergleich, als er gesagt hat, ja, die quantitativen Daten waren interessant und haben ein paar Impulse gebracht, aber richtig interessant waren eben die so qualitative Verfahren. Qualitative Verfahren würde ich jetzt nicht als, also sowas wie Tür- und Angelgespräche oder so ganz informelle Dinge würde ich jetzt nicht als qualitative Verfahren bezeichnen, aber ich würde schon sagen, wenn Sie sagen, Sie sind mit den Leuten im Gespräch, mit Ihrer Zielgruppe im Gespräch und haben vielleicht auch die Möglichkeit, das ein Stück weit zu systematisieren, sodass man dann wirklich auch von einem qualitativen Verfahren sprechen kann. Das heißt, Sie machen eine kleine Art Befragung, Gruppeninterview, was auch immer, wo Sie nochmal diese Bedarfe gezielter erheben, weil es ist ja teilweise so, diejenigen, die gerade irgendwie der Schuh irgendwo drückt, die werden auch laut, das heißt aber nicht, dass dieser Schuh alle drückt, sondern das sind halt vielleicht die wenigen, die auch laut werden. Und um zu beurteilen, ob das ein Bedarf ist, um den man sich wirklich kümmern muss, muss man auch das vielleicht nochmal validieren und nochmal überlegen, betrifft das alle. Dieses Beispiel in der PowerPoint war natürlich nur ein kleines Beispiel. Wenn es darum geht, dass das Thema Abschiebung gerade das große Thema ist oder das Thema wie ist das eigentlich mit Wohnungssuche und wie kriegen eigentlich die Kinder, die zu uns kommen sollen, also sollen ja Übergänge geschaffen werden und erleichtert werden in Kita und Kindertagespflege, wie kriegen die eigentlich eine Wohnung? Dann kann das auch ein wichtiges Randthema sein, weil die Kinder und Familien sich gar nicht auf ihren Übergang konzentrieren können, wenn sie nicht wissen, ob sie weiterhin da wohnen, wo sie jetzt gerade sind. Das kann durchaus sein. Also das waren nur Beispiele. Das heißt nicht, dass es sich nur auf das fokussieren muss aus meiner Sicht. Aber natürlich bei einem Konzept, das in dem Programm angesiedelt ist, muss schon auch immer irgendwie der Bezug zum Gesamtprogramm ersichtlich sein.
Das heißt jetzt nicht, dass Sie immer große Fragebogen machen müssen, irgendwie mit Hunderten von Personen. Ich weiß ja gerade von Ihnen, Frau Böhmann, dass Sie ja in sehr engen Kontakt und Austausch stehen. Und es muss einfach ersichtlich werden in der Konzeption, wie die Bedarfe aussehen und wie darauf Rücksicht genommen wird.
Ja, danke schön.
Und wir haben eine weitere Frage von Frau Dorothee Reimann.
Ich wollte einfach nur fragen, inwieweit es möglich ist, dieses Exemplar von Meißen mal einzusehen. Also ich habe das jetzt nicht gehört, vielleicht habe ich es auch überhört, dass man das sozusagen als Best-Practice-Beispiel mal zum Lesen bekommt.
Ja, dazu müsste Herr Klemm sich äußern. Es ist, glaube ich, so, dass Herr Klemm natürlich, das hat er ja auch gesagt, da noch in der weiteren Bearbeitung ist.
Ob sich das jetzt als Best-Practice-Beispiel eignet, das ist so weit, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen möchte. Es ist ich scheue mich deswegen ein bisschen, weil ich im Laufe der Zeit natürlich auch viele Baustellen in der Konzeption habe, wo ich sage, wenn ich es heute anpacke, würde ich es besser machen und ich habe ganz viele Punkte, die überarbeitungsfähig sind, wo ich eigentlich also dann mindestens sozusagen eine Kommentierung zur Konzeption gerne abgeben würde. So, das von daher scheue ich mich davor eigentlich ein bisschen.
Also für uns ist es hier so, dass, ich denke, das sozusagen auf zwei Ebenen. Ihre Konzeption in Meißen ist ja tatsächlich sozusagen wie so ein Strategiepapier auch zu sehen, wo man einen Landkreis dafür gewinnt, sozusagen auch Gelder bei uns ist es interkulturelle Familienbildung zur Verfügung zu stellen. Wir sind tatsächlich mehr auf der Trägerseite. Also wir haben ja auch gesagt, dass ausgehend von Ihrer Konzeption die Träger, die dann die Arbeit sozusagen vor Ort machen, auch nochmal ihre eigenen Konzeptionen schreiben. Ja. So gesehen wäre Ihre Konzeption jetzt für mich nicht das Beispiel, wie wir dies angehen, weil wir eher auf dieser Trägerseite sind. Aber uns beschäftigt sehr, wie es nach der wie es nach 2020 weitergeht. Und gerne würde ich sozusagen so ein, so ein Beispiel sozusagen nutzen können, um hier mit den jeweiligen Ansprechpartnern von den Ämtern ins Gespräch zu kommen, um gegebenenfalls da was zu verstetigen. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch sehr auf den Bund, dass da vielleicht wesentlich nicht eine Verlängerung kommt oder wie auch immer. Das wäre sozusagen der Hintergrund, warum ich gerne dieses Konzept mal sehen täte. Aber ich verstehe natürlich, dass das, also ich verstehe natürlich Ihre, ich gebe es nicht so gerne raus, weil ... Ich wollte nur noch mal den Hintergrund.
Ja, ich denke auch, wenn es darum geht, auch für Sie jetzt sozusagen vor Ort Argumente dann sozusagen zu verfinden zur Verstetigung, glaube ich.
Na, mir geht es weniger um Argumente, als tatsächlich, das ist für mich persönliches Neuland, mal zu gucken, was braucht es denn? Also wir jetzt auf der Trägerseite, denke ich, das ist für uns eine Überforderung, tatsächlich solche Bedarfsanalysen zu machen mit Fragebögen, das Ganze noch qualifiziert. Ja. Und nach allen Regeln, wie man sowas halt eben macht, das alles zu berücksichtigen. Und dennoch haben Sie ja etwas geschaffen, womit Sie gut ins Gespräch gekommen sind und wo Sie sozusagen, im Grunde genommen haben Sie ja den richtigen Weg gemacht. Wir haben erst das Konzept geschrieben und sind dann in die Arbeit gegangen. Mhm. Und wir stehen ja auch genauso davor, dass wir ausgehend von dem Antrag ins Arbeiten gegangen sind und schreiben jetzt nochmal die Konzeption dazu. Mein wesentlicher Aspekt ist tatsächlich, wie schaffen wir es, das, was wir jetzt hier erarbeitet haben, wie kriegen wir halt eben nach der Fördermittelperiode, also nach diesem Bundesprogramm, nach der Fördermittelgeschichte, wie gewinnen wir halt eben, kommen wir zu weiteren Geldern? Und das, was wir gerade aufbauen, zu erhalten und da nicht wieder einstürzen zu lassen.
Ja, okay. Also mein Vorschlag wäre folgender, also das Ding, letztendlich kann ich auch nicht als Einzelperson entscheiden, ob der Landkreis Meißen sozusagen seine Konzeption veröffentlicht, das heißt, ich müsste das ja auch amtsintern abstimmen, das kann ich gerne nochmal tun, ob wir das machen wollen. Und zum anderen würde ich Ihnen in dem Kontext empfehlen, ich hatte angesprochen, dass der Landkreis Meißen an der Fortschreibung seines Integrationskonzeptes arbeitet. Ich bin froher Hoffnung, dass im Dezember dieses Integrationskonzept vom Kreistag verabschiedet wird. Und ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal interessant sein könnte für Ihre Intention sozusagen, also sowas auch nochmal zu sehen, weil das eigentlich für die Frage, wie geht es danach weiter, eigentlich wichtiger ist als diese Konzeption aus meiner Sicht. Das muss aus meiner Sicht in einer höheren Ebene sozusagen vom gesamten Landkreis ja gewollt sein. Und da ist entweder ein Integrationskonzept oder eine Jugendhilfeplanung eben auch ein wichtiger Punkt einfach.
Was auch sehr helfen kann, wir sind ja jetzt beide aus Sachsen und können ja da auch noch im regen Austausch auch bleiben. Es ist so, dass sich jetzt schon sehr viele überkommunale Verbünde getroffen haben, also einfach Vorhaben, die sich sozusagen über die Kommune hinaus sich treffen, sich austauschen, in regelmäßigen Treffen sich über ihre Bedarfe, Möglichkeiten eben austauschen. Und da ist natürlich auch solcherlei Fragen sind da sehr gut anzubringen. Also bleiben wir gerne im Austausch.
Gerne, das halte ich für sinnvoll, ja.
Ja. Gut. Ihren Namen habe ich ja. Der steht ja hier auf dem Bildschirm.
Genau. Und dann müssten Sie, meine Kontaktdaten sind ja auch hinterlegt, sozusagen im online in der Landkarte da, dass Sie mich finden.
Ja. Okay. Gibt es da Bestrebungen vom SBI aus, da nochmal zu gucken, inwieweit es da Unterstützung gibt oder inwieweit es da, eine Austauschrunde gibt, damit das, was aufgebaut wird, auch weiter fortgepflegt wird, weil das sind wirklich große Sorgen. Also wir haben hier in Leipzig an mehreren Standorten bauen wir halt eben Dinge auf, die einen unglaublich hohen Bedarf haben. Ja, aber die wir halt eben auch nur machen können mit diesen zusätzlichen Fördermitteln, die uns da bereitgestellt worden sind durch das Bundesprogramm.
Gut, es gibt eine weitere Wortmeldung und die nächste Wortmeldung kommt von Frau Nadine Ahrens.
Ja, hallo in die Runde. Und zwar, also ich habe so ein paar Momente, wo ich meinen Vorrednern, muss man mittlerweile schon sagen, auch recht gebe, zumal ich einfach auch dachte, dass diese Bedarfsanalyse, die ganz am Anfang gestellt wurde, bevor die Anträge dann bewilligt oder eben nicht bewilligt worden sind, ausreicht, weil ich denke, dass viele in der Situation sind, dass die quasi nach Bewilligung geguckt haben, ne, kriege ich das Personal, die Fachkräfte, um diese Sachen durchzuführen. Ich dann also in meinem Fall als Koordinatorin geguckt habe, innerhalb der Stadtteile, wo ist überhaupt Bedarf, was wird da gebraucht und halt wirklich so rüber in die Angebote gestartet bin oder wir in die Angebote gestartet sind, also auch in dieser Situation sind, diese Konzeption jetzt erst zu schreiben. Wenn es darum geht, diese Konzeption nachhaltig zu evaluieren und als Vorlage zu geben, dann ist es ja für uns so gesehen, ist es ja gar keine Vorlage. Wir haben ja quasi schon angefangen. Es laufen Angebote, es laufen verschiedene Angebote, die vielleicht auch an verschiedenen Standorten innerhalb der Stadt stattfinden, sodass es doch vielleicht sinnvoller wäre, gerade zu diesen kleinen Angeboten eine Konzeption zu schreiben und da weiter zu evaluieren und zu gucken, wohin kann das vielleicht noch übernommen werden, was muss da vielleicht geändert werden und so weiter. Weil ich finde, gerade so für die Großstädte stelle ich es mir einfach unheimlich schwierig vor, pro Stadtteil irgendwie zu gucken, wie viele Leute wohnen da der Zielgruppe. Das ändert sich ja auch in einer Tour. Ich finde, das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung und hatte halt wirklich gehofft, dass man sich eben auf das, was man bereits eingereicht hat, quasi ganz am Anfang einfach auch ein Stück weit berufen kann und sich konzentrieren kann auf das, was man quasi schon umsetzt. War jetzt nicht wirklich eine Frage, aber...
Ja, vielleicht könnte Herr Klemm oder Herr Eilert dazu antworten. Wir warten gerade nochmal auf die Einwahl von Frau Günster und Frau Eilert.
Also ich kann darauf nur dasselbe antworten, was ich vorhin gesagt habe, was ich ja auch nur jetzt durch die Vorarbeiten zum heutigen Tag weiß, dass eben das Thema Erarbeitung einer auf, dann die konkrete Situation ganz mit den entsprechenden Einrichtungen und so weiter und den Bedarfen der konkreten Personen, die man jetzt wirklich im Projekt erreicht, dass das mit eine Voraussetzung war, eine Fördervoraussetzung, richtig vom Ministerium. Das ist ein Bestandteil, dem man sich verpflichtet hat, wenn man entsprechend das Geld haben möchte sozusagen. Und diese einzelnen Bestandteile, die Zuwendungsempfänger dann erfüllen müssen, da gehört das eben dazu. Sie können im Rahmen von einer Interessenbekundung in der Regel nicht das schon so konkret und fassbar formulieren, weil Sie noch gar keine Partnerinnen und Partner haben, weil Sie noch gar keine konkreten Personen vor Augen haben und so weiter. Und dieses konkrete Konzept, das können Sie dann eben auch dank der Personalmittel und so weiter erst dann erstellen, wenn Sie die Personen haben. Das kann ja jemand, der an einer administrativen Stelle sitzt und Projektanträge schreibt, irgendwo im Landkreis, kann das ja gar nicht leisten, da schon so konkret mit Einrichtungen zu arbeiten, wie Sie das nachher im Rahmen Ihrer koordinierenden Tätigkeit machen können.
Das war bei uns, wenn ich da direkt einhaken darf, etwas anders, weil wir halt nicht nur als Stadt da drin sind, sondern direkt schon zwei Träger mit in dem Projektantrag drin hatten, die sich bereit erklärt haben, im Vorfeld zu sagen, sie kooperieren da mit uns. Dementsprechend standen die quasi schon. Das heißt, wir wussten zumindest, worauf wir uns da einlassen. Aber generell ist das natürlich so. Klar, dann kommt erstmal der Antrag und man weiß nicht konkret, mit wem arbeite ich hinterher etc. pp. Klar.
Ich muss mich kurz entschuldigen. Wir sind komplett alle rausgefallen. Die Leitungen waren tot und wir wählen uns jetzt über das Handy ein, was allerdings auch ein bisschen gedauert hat. Die Servicestelle ist wieder an Bord.
Ja, aber dann haben Sie ja, glaube ich, meine Frage gar nicht mitkriegen.
Die Frage haben wir nicht mitbekommen, Frau Arndt.
Genau, dann belassen wir es einfach dabei. Das ist, glaube ich, für alle am einfachsten. Trotzdem vielen Dank für Ihre Antwort.
Ja, es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor.
Okay. Dann vielen Dank nochmal im Namen der Servicestelle Kita-Einstieg auch an Herrn Eilert-Schwarz, an Herrn Klemm und natürlich an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für den Austausch. Frau Ehlert hat es vorhin ja auch schon mal kurz gesagt, sowohl die Präsentation als auch die Audioaufnahme finden Sie in Kürze wieder online auf der Webseite Regiestelle-fbbe.de. Sobald wir die Aufnahme dort hochgeladen haben, informieren wir Sie wieder per Mail. Bitte nehmen Sie sich auch dieses Mal im Anschluss noch kurz die Zeit, uns direkt über den Anmeldelink ein Feedback zu geben. Den Link finden Sie in der Einladungsmail vom 8. November. Wir schicken gleich aber auch noch mal eine Mail mit dem Link an Sie raus. Ich möchte mich dann für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit im Bundesprogramm Kita-Einstieg. Und natürlich bei der Entwicklung Ihrer Konzeption. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Und entschuldigen Sie bitte die technische Störung.